Kapitel 17. Wie der Monotheismus entstand. 169. Wenn wir ein ganzheitliches Wissen anstreben, das über den Materialismus, Atheismus und über den Monotheismus hinausgeht, müssen wir bereit sein, vieles kritisch zu hinterfragen. Denn die heute vorherrschenden Ansichten werden genau von diesen Weltbildern geprägt. Kritisch hinterfragen sollen wir deshalb auch das heute vorherrschende Bild unserer Vergangenheit, das von diesen beiden Seiten vertreten wird. Ist der Mensch ein evolviertes Tier? Sind seine religiösen Vorstellungen aus Unwissenheit, Angst und Aberglauben hervorgegangen? Oder wurde der Mensch von Gott aus Lehm erschaffen und von Gott aus dem Paradies vertrieben? Oder war alles ganz anders? 170. Das zentrale Ereignis der monotheistischen Geschichtsschreibung ist die Sintflut. Die Menschheit war dekadent geworden und rebellierte gegen Gott, weshalb Gott die Entscheidung fällte, die ganze Welt mitsamt den Tieren zu bestrafen. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Und nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere bis hin zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie geschaffen habe. In Klammer Genesis 6,7. Die theistischen Mysterienschulen bestätigen die Realität der Sintflut, aber nicht die monotheistische Interpretation der Sintflut. Nehmen wir als Beispiel die Tsunami-Katastrophe vom 26. Dezember 2004, bei der über 200.000 Menschen ums Leben kamen. Wir erinnern uns an die weltweite Solidarität mit den Hinterbliebenen und Überlebenden. Wie hätte die Welt reagiert, wenn der religiöse Führer diese Tsunami-Katastrophe als Strafe Gottes und die Opfer als bestrafte Sünder bezeichnet hätten? Sind bei allen Katastrophen die Opfer die Bösen und die Überlebenden die Guten? Genau dies wurde nach der letzten großen Globalkatastrophe verkündet, als sich die Natur wieder erholt hatte und die Menschheit begann, weite Gebiete zu besiedeln und Kulturen aufzubauen, wurde die damals bereits 2000 und mehr Jahre zurückliegende Katastrophe von den Priestern, die einen Henotheismus, Sternchen, und später einen Monotheismus begründeten, als Strafe Gottes dargestellt. Die Flutopfer seien Sünder und die Überlebenden die einzig guten Menschen gewesen. Diese Interpretation wurde mit priesterlicher Autorität als Wahrheit durchgesetzt und mit einer entsprechenden Gotteslehre verbunden. Wenn ihr wollt, dass Gott euch nicht mehr straft, müsst ihr uns, den Priestern, und unseren Anweisungen gehorchen. All jene, die das nicht tun, wird Gott erneut bestrafen. Unser Gott ist der einzig wahre Gott. Alle anderen Menschen verehren einen falschen Gott. Und unser Gott wird sie dafür bestrafen und vernichten. Sternchen. Henotheismus. Doppelpunkt, ein Gottglaube, von griechisch hen, in Klammer, gen, henos. 1. Der Glaube, die eigene Stammesgottheit sei der höchste Gott und sei den Göttern, die neben ihm existieren, überlegen. Der Monotheismus ist eine Weiterentwicklung des Henotheismus, indem er sagt, der höchste Gott sei auch der einzige. 171. Hat sich vor 8 bis 10.000 Jahren eine globale Katastrophe ereignet? Diese Frage wurde aufgrund der Dominanz des monotheistischen Christentums eng mit dem Glauben an die Bibel verbunden. Diejenigen, die an der fundamentalistischen Interpretation der Bibel zweifeln, meinen deshalb auch, sie müssten das Geschehnis der Sintflut ablehnen, was in der Geologie zur Theorie des Aktualismus führte. Doppelpunkt. In der Vergangenheit waren geologisch genau dieselben langsamen Kräfte wirksam wie heute. In der Geologie können wir deshalb aus der Gegenwart auf die Vergangenheit schließen. Diese Weltsicht entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts in England unter der Federführung von Charles Lyell, einem frühen Mentor und Inspirator von Charles Darwin. Mit dem Aktualismus wandten sich die humanistischen Wissenschaftler explizit gegen die jüdisch-christliche Katastrophenüberlieferung, die besagt, eine globale Sintflut habe das geologische Erscheinungsbild der Erde in jüngerer Vergangenheit von Grund auf umgestaltet. 172. Die materialistische Lehrmeinung sagt, es habe während des Daseins der Menschen nie eine globale Katastrophe gegeben. Die monotheistische, in Klammer kreationistische, Lehrmeinung sagt, eine solche Katastrophe habe stattgefunden, und zwar als Strafe Gottes für die sündige Menschheit. Aus theistischer Sicht haben beide Seiten Unrecht. Die materialistische mit ihrer Leugnung der Sintflut und die monotheistische mit ihrer Interpretation der Sintflut. 173. Auf allen Kontinenten finden wir alte Überlieferungen, die von einer gewaltigen Katastrophe berichten. Auffällig dabei ist, dass diese Berichte nicht identisch sind, sondern regionale und kontinentale Unterschiede aufweisen. Einige Überlieferungen sprechen von einem feurigen Drachen am Himmel als Ursache der Katastrophe, andere sprechen von einem Feuerregen und einem Weltenbrand, in Klammer, Kataklysmus, andere von einer Wasserflut, andere von einer langen Dunkelheit und so weiter. Eine naheliegende Interpretation ist, dass ein Komet in die Erdatmosphäre eingedrungen ist und sich in mehrere Teile aufspaltete, die an verschiedenen Orten einschlugen und eine gewaltige Kettenreaktion von Vulkanausbrüchen und Erdbeben auslösten. Möglicherweise sogar mit einer entscheidenden Veränderung der Erdatmosphäre. Eine umfangreiche Forschungsarbeit zur Katastrophenforschung auf der Grundlage neuester geologischer Erkenntnisse veröffentlichte 1993 der namhafte österreichische Geologe Professor Alexander Tollmann in Form des 550-seitigen Buches "Und die Sintflut gab es doch – vom Mythos zur historischen Wahrheit". Darin stellt er, als humanistisch denkender Wissenschaftler, das Dogma der aktualistisch-linearen Geologie-Interpretation in Frage und beschreibt die vielen geologischen Spuren, die auf einen aufgeteilten Kometeneinschlag um 7500 vor Christus hinweisen. Anhand der vielen Sintflutüberlieferungen aus aller Welt konnte er, in Klammer, durch Auswertung der regionalen und kontinentalen Unterschiede sogar eine hypothetische Rekonstruktion des Katastrophenherganges erstellen. 174. Geologen, die kein materialistisches Weltbild vertreten, haben bereits viele wertvolle Arbeit für eine alternative Erklärung der heutigen geologischen Strukturen geliefert. Ein eindrückliches Beispiel ist der Ausbruch des Vulkans Mount St. Helens im Jahr 1980, durch den innerhalb von nur 2 Jahren das geologische Erscheinungsbild des betroffenen Gebietes vollständig umgestaltet wurde. Die Geologen konnten sehen, wie innerhalb von Stunden neue Gesteinsschichten gebildet wurden, wie innerhalb von Monaten ein neuer 20 Meter tiefer Canyon entstand und wie innerhalb weniger Jahre ganze Baumstämme versteinerten. Der neue Canyon nördlich von Mount St. Helens wird sogar Little Grand Canyon genannt, weil er wie eine Miniatur des berühmten Grand Canyon aussieht. senkrechte Felswände, deutlich sichtbare, scharf voneinander abgrenzende Gesteinsschichten und ein kleiner Fluss unten auf dem Grund des Canyons. Man könnte meinen, dieser Little Grand Canyon sei über Millionen von Jahren von diesem kleinen Fluss in den Boden geschnitten worden. Dabei war es gerade umgekehrt. Als Folge einer Naturkatastrophe erodierte ein pyroklastischer Fluss aus Staub, Schlamm, Tonerde und Wasser eine Schneise in den Boden und lagerte neue, meterdicke Schichten ab, die innerhalb von kurzer Zeit steinhart wurden. Und ganz am Schluss suchte sich das Wasser die tiefstgelegene Rinne als Flussbett. Innerhalb von 6 Jahren entstand auf dem Krater des Mount St. Helens ein fast 300 Meter hoher, halbkugelförmiger Dom aus erkalteter Lava. Innovative Geologen, in Klammer, aus der kreonistischen Schule, machten ein Experiment. Sie datierten das Gestein dieses jungen Lavadoms mit den herkömmlichen radiometrischen Methoden, zum Beispiel mit der Kalium-Argon-Methode. Da Kalium, in Klammer 40K, nur sehr langsam in Argon, in Klammer 40R, zerfällt, die Halbwertszeit von 40K beträgt 1,25 Milliarden Jahre, war es laut offizieller geologischer Lehrmeinung nicht möglich, diesen Lavadom zu datieren, da er zu jung sei und noch keinen Argon enthalte. Die Untersuchung zeigte jedoch, dass bereits ein beträchtlicher Prozentsatz an Argon vorhanden war, und die verschiedenen Datierungen ergaben ein Alter von 350.000 bis 2,4 Millionen Jahren. Offensichtlich unterliegen das lineare Denken der materialistischen Wissenschaft einem großen Denkfehler. Es geht davon aus, dass der Prozentsatz des Umwandlungsproduktes, in Klammer, wie zum Beispiel Argon, anfänglich null gewesen ist. Es ist jedoch eine Tatsache, dass wir nicht wissen, welche geologischen und physikalischen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Entstehens von Erstarrungsgesteinen und Sedimentschichten geherrscht haben. Aber spätestens seit den Forschungen am Mount St. Helens wissen wir, dass Erstarrungsgesteine bereits von Anfang an auch die angeblichen Umwandlungsprodukte enthalten. Die Geologen aus dem materialistisch-darwinistischen Lager ignorieren diese Erkenntnisse jedoch und sind stark bemüht, dass die Forschungsergebnisse der kreationistischen Geologen nicht in die Massenmedien und nicht in die Schulbücher kommen. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, wie die angeblich objektive materialistische wissenschaftliche Forschungen ignoriert oder bekämpft und in bestimmten Bereichen sogar das Erlangen neuer Erkenntnisse verhindert. 175. In vielen Sintflutüberlieferungen der alten Kulturen aller Kontinente wird erwähnt, dass die Geschichte der Menschheit in zyklischen Zeitaltern abläuft. Nur die monotheistischen Kreationisten des Christentums und des Islam lehnen die zyklischen Zeitalter ab und sprechen von einem einzigen Gott, von einer einzigen Sintflut. Weil Adam und Eva gemäß den biblischen Angaben um 5000 vor Christus erschaffen wurden, glaubt diese Strömung von Kreationisten, in Klammer, im Englischen Young Earth Creationists genannt, die Erde und das gesamte Universum seien vor rund 7000 Jahren in 6 Tagen erschaffen worden. Die theistische Weltsicht postuliert folgende Erklärung für die heutigen Oberflächenstrukturen der Erde. Alte Erde, zyklische Zeitalter, junge tektonische Strukturen. Die Erde als Planet ist alt. aber das geologische Erscheinungsbild der Erdoberfläche mit der heutigen Form der Meere, Berge, Täler, Wüsten usw. ist relativ jung. Das bedeutet, dass es im Lauf der zyklischen Geschichte immer wieder zu geologischen Neuanfängen und auch zu kulturellen Neuanfängen gekommen ist. Die lineare Projektion der heutigen geologischen Verhältnisse in die Vergangenheit ist eine falsche, widerlegte Methodik. Damit ist die heute gelehrte Darstellung der angeblichen Ursprünge der Menschheit und der menschlichen Kultur ebenfalls fragwürdig. Wir wissen, wie es nicht war, nämlich so, wie das materialistisch-darwinistische Weltbild sagt. Aber wir wissen nicht, wie es war. Aus theistischer Sicht können wir jedoch neue, philosophisch und wissenschaftlich plausible Erklärungen finden, gestützt auf die Urerinnerung der Menschheit und das Wissen der alten Mysterienschulen. In Klammer, siehe Kapitel 21. 176. Die Überlebenden der letzten großen Katastrophe vor rund 8.000 bis 10.000 Jahren mussten bzw. durften mit ihrer Kultur von Grund auf neu anfangen. Sie zogen sich in Höhlen der hochgelegenen Regionen zurück und kämpften ums nackte Überleben. Nur wenige Mysterienzentren behielten das Wissen der Vorzeit. Im Volk blieb die Erinnerung an die große Katastrophe lebendig und wurde in Form von Mythen und Sagen von Generation zu Generation weitergereicht. Dabei geschah es, dass die Überlieferung im Lauf der Jahrhunderte fantasievoll angereichert und mit Erklärungsversuchen ergänzt wurde. Denn es ist nur natürlich, dass sich die Überlebenden fragten, warum diese große Katastrophe geschah und warum Gott oder die Götter so etwas zulassen konnten. Im Mittleren Osten, insbesondere bei den Sumerern und Babyloniern, wurden die Sintflut und das Überleben der wenigen Menschen mit Götterwesen in Verbindung gebracht. Das Gilgamesch-Epos, das bei Ausgrabungen in Mesopotamien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde, enthält eine Sintflutbeschreibung, die weitgehend der biblischen Darstellung entspricht. In einigen Punkten fast wörtlich. In anderen Punkten sind jedoch auffällige Unterschiede erkennbar. Aus dem Gilgamesch-Epos, sowohl aus der sumerischen als auch aus der babylonischen Fassung, geht hervor, dass die Menschen damals die Katastrophe nicht als eine Strafe der Götter angesehen haben. Für sie war die Katastrophe ein Naturereignis gewesen, das die Götter aus egoistischen Gründen zuließen und dabei nur wenige Auserwählte vorwarnten. Die Götter selbst wurden ebenfalls von der Sintflut betroffen und in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem Entstehen der monotheistischen Weltsicht im Nahen Osten wurden die alten polytheistisch formulierten Geschichten umgeschrieben. Wo früher von vielen Göttern, die sich untereinander sogar bekämpften, die Rede war, sprach die monotheistische Fassung der Sintflutbeschreibung jetzt nur noch von einem einzigen patriarchal herrschenden und strafenden Gott. Und es wurde drohend betont, diese Schriften seien von Gott gegeben und es sei verboten, sie in irgendeinem Punkt anzuzweifeln. 177. Die verborgene theistische Botschaft des Alten Testaments. Doppelpunkt. Das Alte Testament, auf das sich das Judentum, das Christentum und der Islam stützen, war nie als eine Geschichtsschreibung im heutigen historischen Sinn gedacht. Das Alte Testament wurde als Text in seiner definitiven Gesamtform erst nach der babylonischen Gefangenschaft in Klammer 586 bis 538 v. Chr. Zusammengestellt wobei viele neue Texte entstanden und Alttexte bearbeitet wurden, damit sie dem monotheistischen Anspruch der priesterlichen Auftraggeber entsprachen. Die Schreiber des Alten Testaments und die Priester waren als Gruppe nicht identisch, denn die des Schreibens kundigen Männer waren keine undifferenzierten Monotheisten, wie ihre priesterlichen Auftraggeber. Und sie hatten keine hierarchische Machtstellung inne. Sie waren weitsichtige Weise, in Klammer, Kabbalisten, die einerseits die theistischen Wahrheiten ihrer Überlieferung kannten, andererseits auch die Notwendigkeit sahen, dem aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten Volk eine historische Vergangenheit zu geben, die den Zusammenhalt und die nationale Identifikation förderte. In diesem Sinn schrieben sie romanhafte Symbolismen, die mit historisch fernen, aber existenten Personen verbunden wurden, wie David und Salomon, Moses, Jakob, Isaak, Abraham, Melchisedek, Noah und Henoch. Die weisen Schreiber erkannten auch den herrschenden Geist ihrer zeitgenössischen Tempelobrigkeit, die diese Symbolismen als historische Wahrheit verkünden wollten, um ihre Monopolansprüche zu untermauern. In diesem komplexen Umfeld schufen die Schreiber einen redigierten Schriftenkanon, der dem Geist der monotheistischen Priesterschaft entsprach. Aber sie fügten versteckte Schlüssel und Widersprüche ein, damit spätere kritische Leser erkennen würden, dass diese Schriften mit einer differenzierten Sicht gelesen werden müssen. Der erste Schlüssel findet sich gleich zu Beginn. Genesis 1,1 beginnt mit 2,2 in Klammer Absatz 38. 178. Die Schreiber des Alten Testaments verfassten die redigierten Texte auf eine Weise, die deutlich macht, wo der theistische Kern zu finden ist und wie die Priester diese Wahrheiten vereinnahmten und überdeckten. Sie konstruierten den monotheistischen Überbau und stellten ihn absichtlich teils mit Übertreibungen, teils mit Widersprüchen dar, um den Überbau als solchen erkennbar zu machen. Aber nur für diejenigen, die Augen haben, um zu sehen. Die monotheistischen Tempelpriester waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden und segneten diese Schriften als absolut und heilig ab und konservierten damit eine Zeitbombe für jene ferne Zeit, in Klammer, unsere Gegenwart, in der sich die historischen und symbolischen Wahrheiten gegen die monotheistischen Fehlinterpretationen durchsetzen würden. Die scheinbare Widersprüchlichkeit der Bibel ist eine Widerspiegelung des Lebens, denn das Aufeinanderstoßen der Gegensätze ist die grundlegende Eigenschaft der Welt der Dualität. Wahrheit, Unwahrheit, göttliche Inspiration, ungöttliche Manipulation, menschliches Streben, unmenschliches Machtstreben. Entscheidend ist deshalb das Erkennen des göttlichen Geistes im geschriebenen Wort, nicht das Wort allein. Ein falsch verstandener wörtlicher Glaube, wenn man zum Beispiel ein romanhaft symbolisches Geschichtsereignis als historische Tatsache hinstellt, führt zu Trugschlüssen. Was wir zu tun vermögen, verdanken wir Gott. Er ist es auch, der uns die Kraft verleiht, Diener des neuen Bundes zu sein. Wir dienen nicht dem Buchstaben, sondern dem göttlichen Geist. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. In Klammer 2 Kor 3, 6. 179. Das Alte Testament ist zum größten Teil keine historische Schrift, sondern eine Schrift mit einer zeitlosen, symbolischen Bedeutung. Die Rahmenerzählungen des Alten Testaments gehen zwar von Schlüsselpersonen aus, die historisch existiert haben, aber die Erzählungen selber sind zum größten Teil nicht historisch. Eine wichtige Arbeit über diese Zusammenhänge veröffentlichten im Jahr 2001 zwei führende jüdische Bibelarchäologen. Israel Finkenstein, Direktor des Archäologischen Instituts der Universität von Tel Aviv, und Neil Silbermann, Co-Redakteur des namenhaften Archaeology Magazine, mit ihrem aufsehenerregenden Buch The Bible Unearthed, Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts. In der deutschen Übersetzung: Keine Posaunen vor Jericho, die archäologische Wahrheit über die Bibel, in Klammer 2002. Diese Autoren präsentieren die neuesten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Bibelarchäologie. Offensichtlich haben sich viele Ereignisse der biblischen Erzählungen nicht in der beschriebenen Zeit oder Weise zugetragen. Einige der berühmtesten Ereignisse haben nie stattgefunden, in Klammer Seite 16 in der deutschen Ausgabe. Einige der berühmtesten Ereignisse haben nie stattgefunden. Zum Beispiel die Versklavung des Volkes Israel in Ägypten, der Exodus aus Ägypten und die gewaltsame Landeinnahme in Kanaan. 180. Dass die Geschichte der Versklavung in Ägypten und des Exodus nicht historisch sein kann, zeigt nur schon die logische Betrachtung des biblischen Textes. Denn hier haben die Schreiber deutliche Übertreibungen und Widersprüche in die Erzählung eingewoben. In Exodus 12,37 steht, dass 600.000 Männer, Frauen und Kinder, nicht mitgezählt, beim Exodus Ägypten verlassen haben. Das wären rund 2 Millionen Menschen. Laut Exodus 12,40 hatte das Volk Israel 430 Jahre lang in Ägypten gelebt. Angefangen mit Josef, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden war. In Ägypten aber dank seiner richtigen Traumdeutung die Gunst des Pharaos bekam. Doppelpunkt. Du sollst mein Stellvertreter sein, und mein ganzes Volk soll dir gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraus haben. Ich gebe dir Vollmacht über ganz Ägypten. In Klammer Genesis 41, 39 bis 41. Während der 7 mageren Jahre, auf die Ägypten nur dank der Warnung durch Josef vorbereitet war, lädt der Pharao Josefs Vater und Brüder nach Ägypten ein. Doppelpunkt. Du kannst über ganz Ägypten verfügen. Lasst sie im besten Teil des Landes wohnen. In Klammer Genesis 47, 6. Der 130-jährige Jakob, in Klammer Genesis 47, 9, Josefs Vater, wird mit höchstem Respekt empfangen. Wie der Pharao es geboten hatte, ließ Josef seinen Vater und seine Brüder in der Gegend von Ramses, dem besten Teil des Landes, wohnen und gab ihnen dort Grundbesitz, in Klammer Genesis 47, 11. Während der Hungersnot mussten die Ägypter bei Josef Getreide einkaufen. Doppelpunkt. Und so kam es, dass schließlich alles Geld aus Kanaan und Ägypten in der Hand Josefs war. Josef brachte es in den Palast des Pharaos. In Klammer Genesis 47, 14. Das erste Buch Mose, in Klammer Genesis, endet mit Josefs Tod in Ägypten. Das zweite Buch Mose, in Klammer Exodus, beginnt mit dem Bericht, dass sich das Volk der Israeliten in den nachfolgenden Generationen über ganz Ägypten ausgebreitet habe. Da kam ein neuer König an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste, in Klammer Exodus 1,8. Ein König, der von Josef nichts mehr wusste. Und dieser König soll dann das in Ägypten lebende Volk der Israeliten versklavt haben. Wenn wir all die zitierten Punkte in Betracht ziehen, so ist es unmöglich, dass der neue, anonyme Pharao nichts von Josef gewusst hat. Gemäß dem Edikt des früheren, ebenfalls anonymen Pharaos, in Klammer, Genesis 45, 17 bis 19, hatte Josefs Familie im fruchtbarsten Gebiet des Königreichs ein großes eigenes Stammesland zugesprochen bekommen. Das wäre bestimmt an vielen Stellen schriftlich festgehalten worden. Zudem war Josef im ägyptischen Königreich der Stellvertreter des Pharaos und der Retter des ägyptischen Volkes gewesen. Gerade in Ägypten, wo Königslinien geführt und alle historisch wichtigen Ereignisse aufgeschrieben wurden, wäre diese glorreich bestandene Notzeit von 7 Jahren der zentrale Inhalt vieler Inschriften gewesen. Auch Jakob, ein 130-jähriger Mann, wäre in Ägypten eine Sensation gewesen. Wir sprechen hier ja nicht von einer fernen Steinzeit, sondern von der historisch gut erfassten Zeit zwischen 1500 und 1000 vor Christus, der Zeit der mächtigen Pharaonen Ägyptens. Der Pharao, zu dem Josef gekommen sein soll, wird nicht namentlich genannt. Ebenso bleibt der Pharao, der von Josef nichts mehr wusste, ohne Namen. Dieser neue König wäre 300 bis 400 Jahre nach Josefs Tod an die Macht gekommen. Josef, hätte es ihn gegeben, wäre damals immer noch eine überall verherrlichte Person gewesen. Und Josefs Volk hätte zu diesem Zeitpunkt bereits 300 bis 400 Jahre frei in Ägypten gelebt, und zwar mit einzigartigen Privilegien, gemäß direkter Bestimmung des Pharaos. Dieses blühende Volk hätte damals schätzungsweise 1 Million Menschen umfasst, denn nach 430 Jahren sollen es rund 2 Millionen Menschen gewesen sein. Aus der Epoche der fraglichen 300 bis 400 Jahre müssten zahlreiche Kultstätten, Siedlungen, Inschriften, Kunstgegenstände und Gräber vorhanden sein. Aber wir finden nichts, nicht die geringste Spur, Sternchen. Sternchen? Zum Vergleich. Pharao Echnaton und seine Gemahlin hatten nur rund 20 Jahre als Pharaonen geherrscht. Und die nachfolgenden Ramses-Pharaonen hatten gezielt jegliche Erinnerung an sie zerstört und verboten. Dennoch fanden sich 3000 Jahre später noch zahlreiche Spuren. Wie viele mehr müssten wir also von diesen 430 Jahren israelitischer Präsenz in Ägypten finden? Die älteste Erwähnung Israels in einem außerbiblischen Dokument findet sich in Ägypten, Doppelpunkt, in einer Siegesinschrift von Pharao Merenptah, dem Sohn des großen Herrschers Ramses II. Auf dieser berühmten Israel-Stelle, in Klammer, Ende 13. Jahrhundert vor Christus, wird gesagt, der Pharao habe ein Volk mit diesem Namen im Lande Kanaan besiegt. Also lebte das Volk Israel bereits damals im Land Kanaan. Die Ägypter hatten von ihren Feldzügen im Nahen und Mittleren Osten immer wieder Kriegsgefangene mitgebracht, weshalb es nicht erstaunlich ist, dass ägyptische Dokumente Sklaven mit semitischen Namen erwähnten. Aber Dies hat nichts mit der im zweiten Buch Moses beschriebenen ägyptischen Gefangenschaft zu tun. Die älteste Synagoge in Ägypten findet sich auf der Nilinsel Elephantina und wurde im 6. Jahrhundert vor Christus gebaut. Sie entstand, nachdem Manasse, der König von Juda, im 7. Jahrhundert vor Christus Truppen nach Ägypten gesandt hatte, die Pharao Psammetich im Kampf gegen die Assyrer unterstützen sollten. Einige dieser Männer blieben in Ägypten und gründeten eine jüdische Gemeinschaft, die später die besagte Synagoge baute. 181. Laut der biblischen Beschreibung haben beim Exodus rund 2 Millionen Menschen Ägypten verlassen. Damals lebten in Ägypten schätzungsweise 6 Millionen Menschen. Wenn ein Drittel oder auch nur ein Viertel oder Fünftel der Einwohner aus fremden Sklaven bestanden hätte, wäre dieser plötzliche Auszug in Ägypten nicht ohne Spuren geblieben. Wie die Archäologen Israel Finkenstein und Neil Silbermann bestätigen, ist nicht das geringste Indiz vorhanden, das auf die Anwesenheit eines versklavten Volkes in Ägypten hinweist. Genauso wenig wie auf einen Auszug dieser Sklaven oder auf das von ihnen hinterlassene soziale und wirtschaftliche Vakuum. Das durch den Exodus verursachte Chaos hätte den ägyptischen Staat in den Niedergang oder zumindest in eine gewaltige Krise gestürzt. Aber damals war Ägypten auf dem Höhepunkt seiner Macht und behielt diese Macht noch über Jahrhunderte. Angesichts dieser Sachlage hätte dem Sklavenvolk eine Flucht aus Ägypten nichts gebracht, denn die Großmacht Ägypten unterhielt überall im Nahen Osten, vor allem im Land Kanaan, administrative und militärische Stützpunkte. Es wäre unmöglich gewesen, irgendeine Stadt im Lande Kanaan zu erobern, ohne eine Konfrontation mit der ägyptischen Armee zu provozieren. Doch in den Mosesbüchern und im Buch Josua wird nirgendwo die Anwesenheit der Ägypter erwähnt. Dafür wird gesagt, das Volk des Moses sei auf vielfachen Widerstand gestoßen und auch angegriffen worden. Erwähnt werden einheimische Städte wie Hazor, Ai und Jericho und Volksstämme wie die Amoriter, die Moabiter, die Edomiter und die Ammoniter. Die Archäologie hat jedoch nachgewiesen, dass diese Länder im 12., 11. und 10. Jahrhundert vor Christus noch nicht als Königreiche existierten, zumindest nicht als Königreiche mit befestigten Städten. Diese entstanden erst einige Jahrhunderte später. Offensichtlich wurden die biblischen Lehrgeschichten erst viel später niedergeschrieben, als die genannten Königreiche und Städte bereits wieder untergegangen waren. 182. Ein weiteres Beispiel für Beschreibungen, die nicht in das historische Gesamtbild passen, sind die biblischen Biografien der Könige David und Salomon. Während in Kanaan einfachste Lebensbedingungen herrschten und Hirten das Land besiedelten, sollen dort märchenhafte Superreiche entstanden sein. Salomo habe 1000 Frauen gehabt, sein Palast sei gewaltig gewesen und er habe an Reichtum alle Könige der Erde übertroffen. Bei der Tempeleinweihung habe er während 7 Tage 22.000 Rinder und 120.000 Schafe geopfert. In Klammer 1 können 8,62 bis 65. Das würde bedeuten, pro Minute 23 Schafe und 4 Rinder. Und das ununterbrochen 12 Stunden pro Tag während 7 Tagen. Welche Logistik, welche unvorstellbare Menge an Tieren für das damalige Hirtenvolk. Zwar lassen sich einige archäologische Spuren von alten Stadtmauern finden, aber diese bezeugen keine imperiale Glanzzeit, sondern einfach die Entstehung von ersten befestigten Stadtsiedlungen. Doppelpunkt. Liest man die biblische Beschreibung der Zeit Salomons kritisch, wird man bemerken, dass es sich um das Bild einer idealisierten Vergangenheit, eines ruhmreichen goldenen Zeitalters handelt. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Hinzu kommt, dass weder David noch Salomo trotz vorgeblichen Reichtums und Macht auch nur in einem einzigen bekannten ägyptischen oder mesopotamischen Text erwähnt werden. Außerdem existieren keinerlei archäologische Belege in Jerusalem für Salomos berühmte Bauvorhaben, in Klammer, keine Posaunen vor Jericho, Seite 145. Ein Palast, in dem 1000 Frauen königlich hätten leben können, müsste eigentlich seine Spuren hinterlassen haben. Aber auch hier ist nichts zu finden. All diese Punkte stellen ein gewaltiges Problem dar, wenn man das Alte Testament gesamthaft als historische Geschichtsschreibung sehen möchte. Bibelkritiker machen einen ähnlichen Fehler wie Bibelfundamentalisten, indem sie ebenfalls meinen, der Wahrheitsgehalt des Alten Testaments sei abhängig davon, inwieweit die jeweiligen Geschichten im modernen Sinn historisch sind. Aufgrund dieses unpassenden Maßstabes kommen sie zu vernichtenden Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Leitartikel der Ausgabe 52 2002 mit der Schlagzeile Die Erfindung Gottes – Archäologen auf den Spuren der Heiligen Schrift. In diesem Artikel wurden die Inhalte des Buches Kein Posaunen vor Jericho zusammengefasst und mit weiteren Forschungsergebnissen ergänzt. Fazit, Doppelpunkt. Immer deutlicher wird, dass Gottes Wort, das Buch der Bücher, voller Mogeleien steckt. Eine Gruppe von Fälschern, Deuteronomisten genannt, bürsteten Realgeschichte um, sie verzerrten die Wirklichkeit, schafften unbequeme Tatsachen beiseite und erfanden nach Art eines Hollywood-Drehbuchs die Geschichte vom gelobten Land, in Klammer, Punkt, 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 ein kulturpolitischer Krimi, angeführt von Hohepriestern in Jerusalem, der historische Fakten umschrieb und seine eigenen Großmachtträume in die Vergangenheit projizierte. Diese atheistisch-humanistische Gesamtablehnung wird den Texten des Alten Testaments nicht gerecht, denn viele von ihnen haben eine vielschichtige symbolische Bedeutung, sowohl im Hinblick auf das Mysterium Gottes, als auch im Hinblick auf die Neigung des Menschen, das eigene Handeln durch eine Berufung auf Gott und Gottes Wort zu rechtfertigen. Ein schlüsselhaftes Beispiel für die theistisch-symbolische und damit zeitlose Bedeutung der alttestamentarischen Geschichten wird am Schluss dieses Kapitels gegeben, in Klammer, Absatz 184. 183. Die brisante Frage angesichts der Erkenntnis, dass der Exodus und die gewaltsame Landnahme in Kanaan keine historischen Fakten sind, lautet: Was bedeutet dies für die heutige Situation in Israel und Palästina? Zionistische Fundamentalisten behaupten, sie hätten ein gottgegebenes Recht auf das Land am Toten Meer, weil Gott ihnen dies in den Büchern Mose versprochen habe. Heute bestätigen aber auch große Teile des Judentums, dass die Tora unter dem Einfluss der Tempelpriester im 6. Jahrhundert vor Christus ausformuliert wurde. Ist das Alte Testament einfach ein kulturpolitischer Krimi, angeführt vom Hohepriester in Jerusalem, der historische Fakten umschrieb, also fälschte und seine eigenen Großmachtträume in die Vergangenheit projizierte, wie es im oben angeführten Zitat aus dem Spiegel heißt. monotheistische Interpretationen haben die Menschheit bisher nur wenig Gutes und noch nie Frieden gebracht. Historiker müssen deshalb klar feststellen, dass die politische Argumentation mit Gottes Willen und Gottes Wort nicht zulässig ist, und zwar für alle Beteiligten, Juden, Moslems, Christen. Die Politik sollte nicht vom zionistisch-islamisch und apokalyptisch motivierten Aktivisten betrieben werden. Es ist höchste Zeit, dass Vertreter der theistischen Vernunft über die monotheistische Frontenbildung hinausgehen und nicht mehr mit Tora, Bibel und Koranfundamentalismus argumentieren, sondern mit gesundem Menschenverstand und mit gegenseitigem Respekt, gegründet in der ursprünglichen spirituellen Bedeutung der Tora, der Bibel und des Korans. Auch hier zeigt sich, welche große Bedeutung einem globalen theistischen Forum, in Klammer Absatz 34, zukommen könnte, nicht zuletzt in der Friedensvermittlung. 184. Der Monotheismus entstand in jenem Kulturkreis, aus dem später die jüdische Religion hervorgegangen ist. Die jüdische Religion wird heute oft mit dem Wort Semitismus in Verbindung gebracht, meistens in der negativen Form Antisemitismus. Was bedeutet eigentlich Semitismus? Interessanterweise hängt der Begriff Semitismus direkt mit der Situation nach der Sintflut zusammen, das heißt mit der Zeit, in welcher der Monotheismus entstand. Die Frage, wie entstand der Monotheismus, erfordert also auch eine nähere Betrachtung des Unterschieds zwischen Monotheismus und Semitismus. Der Begriff Semitismus ist abgeleitet vom Namen des ältesten Sohnes von Noah, der drei Söhne hatte: Sem, Ham und Japhet. Müsste es neben dem Semitismus nicht auch einen Hamismus und einen Japhetismus geben? Der Schlüssel zur Frage des Semitismus findet sich in Kapitel 9 des ersten Buches Mose. Gottes Bund mit allen Menschen und Noahs Fluch. Nach der Sintflut, so heißt es in dieser Geschichte, schließt Gott einen Bund mit Noah und seinen Söhnen, indem er verspricht, dass er das Leben auf der Erde nicht noch einmal vernichten werde. Gott setzt als Zeichen des Bundes den Regenbogen an den Himmel. Doppelpunkt: Wenn ich den Bogen in den Wolken sehe, soll er mich an einen ewigen Bund erinnern, den ich mit euch geschlossen habe. Dieser Bogen ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen schließe. In Klammer Genesis 9,16-17. Gott schließt einen Bund mit Noah und Noahs Familie und ihre Nachkommen. Das sind alle Menschen der Erde. In Klammer Genesis 9,19. Gott sagt, dass dies ein Bund mit allen lebenden Wesen und ein ewiger Bund ist. Er spricht nicht von Privilegiertheit oder Bevorzugung irgendeines Sohnes von Noah. Vor Gott sind alle Menschen gleich, überall und ewiglich. Dieser Fakt wird in der hier diskutierten Tora und Bibelstelle mit absoluten Begriffen formuliert, in Klammer alle, ewig, und ist eine der theistischen Grundwahrheiten in allen Religionen. Mit anderen Worten, auch nach der Sintflut ist der Theismus das natürliche Gottverständnis der Menschen. Gleich anschließend an Gottes Bund wird folgende Geschichte erzählt. Noah betrieb Ackerbau und legte einen Weinberg an. Eines Tages geschah es, dass er, vom Wein betrunken, in seinem Zelt schlief und dabei entblößt dalag. Da trat sein Sohn Ham in das Zelt. sah den in Weinrausch schlafenden und nicht richtig bedeckten Vater, ging sogleich wieder hinaus und informierte seinen älteren Bruder Sam, der Noahs erstgeborener Sohn und damit der Stellvertreter des Vaters war. Sam holte eine Decke und ging zusammen mit seinem jüngsten Bruder, Japhet, rückwärts in das Zelt und bedeckte den Vater, ohne dabei seine Blöße sehen zu müssen. Was dann geschah, ist überraschend. Doppelpunkt. Als Noah aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was Ham getan hatte, sagte er: Fluch über Kanaan, in Klammer, Hams jüngsten Sohn. Er wird seinen Brüdern als der letzte ihrer Knechte dienen müssen. Und er fuhr fort: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sams. Er machte Kanaan zu Sams Knecht, und er lasse die Nachkommen Japhets sich ausbreiten, bis sie mitten unter den Nachkommen Sams wohnen. Er mache Kanaan zu Japhets Knecht. Nach der großen Flut lebte Noah noch 350 Jahre. Als er starb, war er 950 Jahre alt. In Klammer, mit diesen Sätzen endet Kapitel 9 des Buches Genesis. Noahs Fluch steht im krassen Gegensatz zur Aussage von Gottes Bund. Hinzu kommt, dass der Fluch unsinnig und ungerecht ist. Warum wird Kanaan verflucht, wenn Ham, sein Vater, etwas getan hat? Und nicht einmal Ham hatte sich etwas zu Schulde kommen lassen. Er war zufällig ins Zelt getreten, in dem der betrunkene Vater entblößt dalag, und war sogleich wieder hinausgegangen. Anscheinend war im Zelt keine Decke zur Hand, denn Sam und Japhet mussten eine Decke von draußen mitbringen. Fundamentalistische Interpreten, die diese Geschichte als eine historische Begebenheit darstellen wollen und Noahs Fluch für ein göttliches Wort halten, um Noahs Verhalten nicht als Schwäche und Fehler sehen zu müssen, versuchen, die Schuld auf Ham abzuwälzen, indem sie zum Beispiel spekulieren, Ham habe seinen berauschten Vater sexuell geschändet. Die Formulierung der Bibel unterstützt solche Fantasien jedoch nicht. Im Gegenteil, hätte Ham so etwas getan, wäre dies im Text nicht verschwiegen worden, in Klammer, siehe zum Vergleich Genesis 19:31-36. Und Ham wäre danach bestimmt nicht direkt zu seinen Brüdern gegangen. Zumindest wäre dann er bestraft worden und nicht sein Sohn Kanaan. Es kam jedoch zu keiner Bestrafung, da offensichtlich keine Untat begangen worden war. Und Sam ging nicht auf Noahs Fluch ein, da er sah, dass dieser Fluch dem Bund Gottes mit dem Menschen widersprach. Wenn Noahs Fluch in einem fundamentalistischen wörtlichen Sinn ausgelegt wird, führt dies zur Ansicht, es sei Kanaans Bestimmung, der letzte ihrer Knechte, in Klammer, Genesis 9,25, also ein Sklave zu sein. Kanaan steht für die Bewohner des Landes Kanaan. Tatsächlich lautet die bibelhistorische Erklärung, diese Geschichte sei erzählt worden, um einem zweifachen Zweck zu dienen. Um die Israeliten vor den in Kanaan praktizierten Weinriten zu warnen und um rückwirkend die damalige Situation der Sklaverei zu rechtfertigen. Doppelpunkt. Wenn ihr Sklaven und Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von euren Nachbarvölkern kaufen. In Klammer Lev 25,44. Wenn wir das 9. Kapitel des Buches Genesis jedoch symbolisch lesen, können wir die zeitlose Bedeutung dieser Geschichte erkennen. Doppelpunkt. Gott hat einen Bund mit allen Menschen geschlossen. aber gleich danach will Noah als Folge eines Alkoholrausches Hass und Spaltung unter seine Nachkommen bringen. Der Bund Gottes symbolisiert das theistische, alles verbindende Gottesbewusstsein. Noah in seinem schwachen Moment steht für den ersten Henotheisten oder Monotheisten nach der Sintflut. Noah sprach seinen Fluch unter dem Einfluss von Berauschung, Sternchen und Jezorn aus und repräsentiert dadurch jene Menschen, die sich unter falscher Berufung auf Gott gegen Gottes Ordnung wenden. Sternchen. Im Hinblick auf dieses Bibelkapitel wird auch verständlich, warum der Koran vor dem Wein als einem Werke des Satans warnt, in Klammer 5,90. Der Satan will durch Wein und Glücksspiel unter euch nur Feindschaft und Hass stiften, in Klammer 5,91. Als Noah sich mit Wein berauschte und danach seinen Fluch aussprach, war er also kein Sprachrohr Gottes. Dieses 9. Kapitel des Buches Genesis beschreibt die entscheidende Prüfung, die seit Noahs Fluch jede Religion tagtäglich begleitet. Bleibt ihr Gottes Bund treu und respektiert alle Menschen? Denn Gottes Bund bezog sich explizit auf alle Menschen. Oder verwendet ihr diese Geschichte als Vorwand für ein rassistisches oder konfessionelles Elitedenken, Kastendenken? Sem, Noahs ältester Sohn, hat diese Prüfung bestanden. Im folgenden Kapitel der Bibel, in Klammer Genesis 10,1 bis 32, werden die Nachkommen von Noahs Söhnen aufgelistet. Aber es wird nirgendwo gesagt, dass Sem mit seinen Brüdern oder gar mit Kanaan, dem Sohn seines Bruders, einen Streit angefangen oder ihn versklavt hätte. Sem widerstand also der Versuchung, Noahs Fluch als Vorwand für eigene Machtbestrebungen zu verwenden und verzichtete in seiner Weise darauf, von diesem Fluch zu profitieren. Die Nachfolger Sems, die Semiten, die jüdischen und die arabischen Stämme, in Klammer Genesis 10,21 bis 30, sollten also dem Vorbild ihres Urvaters folgen und sich ebenfalls vom Fluch des sich berauschenden Noah fernhalten. Antisemiten hingegen nehmen den Fluch Noahs wörtlich und verursachen dadurch Spaltung und Hass unter den Nachkommen Noah, das heißt unter allen Menschen auf der Erde, in Klammer Genesis 9,19. Durch die theistisch-symbolische Erklärung bekommt die nicht-historische Geschichte vom betrunkenen Noah eine zeitlose Bedeutung, von hoher Aktualität, wodurch die wahre Bedeutung dieser biblischen Geschichte zum Vorschein kommt. Eine monotheistische Interpretation würde auch Noahs Fluch verabsolutieren und wäre im wörtlichen Sinn antisemitisch, gegen Sems Anliegen gerichtet. Und gerade dieser spaltende Geist muss heute überwunden werden, durch Sems Vorbild. Er handelte nicht gemäß Noahs Fluch, sondern blieb Gottes Bund treu. Warum gibt es also keinen Hamismus und Japhetismus? Weil Sem, Noahs ältester Sohn, in dieser Geschichte die entscheidende Person ist. Semitismus bedeutet Handeln gemäß Sems Vorbild, in Klammer, ist gleich Handeln gemäß Gottes Bund mit allen Menschen und ist damit Synonym für Theismus. Der Monotheismus entstand, als gewisse Priester die Prüfung Noahs Fluch oder Gottes Bund im Gegensatz zu Sem nicht mehr bestanden. Ende des 17. Kapitels.